Guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und für die heutige Folge habe ich mir den Dennis geklaut von Indie Fresse und Superlevel Fame.
Hallo, hallo, hallo.
Guten Morgen.
Moin.
Dennis, Superlevel zahlt so schlecht, deswegen müssen wir in unserer Freizeit immer noch auf Raubzüge gehen und und so unser Geld zum Leben verdienen. Und genau. Das üben wir in einem Spiel namens Monaco.
Genau, ja. Das ist neulich rausgekommen und ist quasi der Superlevel-Work-Life-Simulator. und es geht darum, dass man mit vier verschiedenen, nein Quatsch, also mit bis zu vier Mitspielern und verschiedenen Charakteren Banken, Yachten, Herrenhäuser und so weiter und so fort in Monaco ausräumt.
Ein Heist-Simulator, kann man eigentlich sagen, ne? Also
genau, also man, genau, das ist so der Elevator-Pitch, das ist ein Heist-Simulator, aber man könnte da vielleicht so an sowas denken wie Der Clou oder sowas, deutsches Spiel, wo man irgendwie so lange plant und versucht irgendwie die richtigen Experten, den Schlossknacker, den Schauspieler, den was auch immer, so Ocean's Eleven-mäßig zusammenzutrommeln und dann den perfekten Raubzug zu machen, um dann in den Sonnenuntergang zu fahren. Aber das ist Monaco eben nicht. Das ist nämlich einfach nur ein wahnsinniges Arcade-Spiel eigentlich.
Okay, dann bin ich ja völlig beruhigt, dass du das auch so siehst, weil ich habe irgendwie am Anfang gedacht, ich bin einfach zu blöd für das Spiel oder also weil. Oder bevor wir dazu kommen, erstmal erklären wir doch erstmal für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was es ist, wie es überhaupt aussieht. Also weil man jetzt so einen Einbruchssimulator, da stellt man sich jetzt einen Thief vielleicht drunter vor oder sowas. Ja. Also es ist viel, viel basaler und viel, viel runtergebrochener. Ja. Es schaut fast aus wie eine Bomberman-Karte, kann man sich eigentlich.
Genau. Also es ist ganz interessant gemacht eigentlich. Also man sieht, es ist in so einer Top-Down-Vogelperspektive und spielt solche 3D, aber doch irgendwie so Pixel-Charaktere, also so 3D-Charaktere, die bestehen aus Blöcken, so
ja.
So Minecraft-mäßig so ein bisschen. Und die Karten, auf denen man sich bewegt, sind dann meistens, man sieht sie in so einer Ansicht wie so eine Blaupause, so ein Architekturplan vom Gebäude, so als ob das Einbrecherteam irgendwie so den Papierplan vom Gebäude auf den Tisch gelegt hätte und um zu gucken, wie sie da den Weg sich bahnen. Aber es wird halt aufgedeckt, wenn man es in Echtzeit, wenn man die Charaktere da durchlotst. Also wenn man so irgendwas eine Sichtlinie hat, dann sieht es nicht mehr aus wie diese Blaupause, sondern wie ein tatsächliches Gebäude mit Wachen, die rumlaufen und Leuten, die gucken und Details und so weiter und so fort.
Als ich das die Ankündigung da gesehen habe oder Entschuldigung, den ersten Trailer, da habe ich mir gedacht, oh geil, das ist ja wie Metal Gear Solid, aber nur die Karte. Also, weil wenn du dich erinnerst, die ersten Metal Gear Solids, da hat man ja wirklich nur unten auf der Karte gespielt und gar nicht oben auf dem Level, weil man hat da unten geguckt, okay, in welche Richtungen gehen die Sichtkegel von den Wachen? Okay, wenn ich jetzt hier mich verstecke, dann läuft die Wache so an mir vorbei und dann sieht sie mich nicht und dann kann ich hier schnell um die Ecke und mich dann dort hinter dem Tisch verstecken oder sowas. Und genauso dachte ich, wäre das und habe mich dann auch so ein bisschen, als ich dann noch gehört habe, okay, es gibt auch noch verschiedene Charaktere, das hat mich dann so ein bisschen an meine Jugendliebe Kommandos erinnert, wo man ja auch irgendwie diesen Trupp hatte mit einem, der Green Beret war irgendwie der Hau drauf Typ und dann gab es den Spion, der das machen konnte und das und jeder hatte so eine Spezialfähigkeit und die musste man eben möglichst geschickt miteinander verbinden, um dann so sich durch den Zweiten Weltkrieg zu Kommando-Spezialmissionen. Ich weiß nicht, was das Verb wäre.
Kommandoen. Das war ein großartiges Spiel, echt. Das hat auch einen tollen Koop-Modus, tatsächlich.
Absolut, ja, genau. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt kommt Monaco und das ist genau sowas und super toll. Und dann habe ich aber irgendwie nach einer Stunde habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, das klappt irgendwie alles nicht. Und bei mir war es immer so, dass das jeder Überfall, also bis auf so die ersten, die natürlich noch relativ leicht sind, endete so im völligen Chaos und ich bin am Ende einfach nur gerannt. Und ich war mir dann irgendwie nie so ganz sicher, bin ich einfach zu schlecht, habe ich das Spiel nicht verstanden oder ist das Spiel gar nicht so auf Schleichen und entdeckt, nicht entdeckt werden ausgelegt, wie ich es ursprünglich dachte.
Ja, es ist, also Monaco ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du entdeckt wirst und dass ein Chaos ausbricht. Also ich glaube, das ist das gesamte Spiel ist daraufhin ausgelegt, dass es zu Chaos kommt und alle wahnsinnig werden und weglaufen und schreien. Und
ja, also noch eine Parallele zu Superlevel.
Genau, ja. Genau, absolut. Und das spiegelt sich eigentlich auch in der Geschichte wieder, weil es sind ja dann eben nicht diese Supercracks, die tolle Überfälle machen, sondern eigentlich stolpern die Charaktere in der Geschichte, die eigentlich auch sehr niedlich erzählt wird, auch sehr lustig ist, von einem Missgeschick ins nächste, und die Charaktere sind halt auch drüber. Also es gibt halt den, ich glaube, der am geistig gesundeste ist noch der erste Charakter, den man so trifft, der Schlossknacker. Mhm. Sondern einfach nur so ein Typ, der schneller Schlösser knackt. Und dann gibt es noch den Taschendieb mit dem kleinen Affen.
Ja, der hat einen Affen dabei. Da dachte ich auch am Anfang, was ist denn jetzt kaputt? Dieser Affe läuft nämlich immer quasi rum und sammelt für dich die, du musst so Goldmünzen einsammeln in den Levels. Und die Goldmünzen geben dir dann, wenn du irgendwie 10 Stück hast, kriegst du weitere Munition oder ähnliches. Und der hat einen Affen, der den für ihn einsammelt. Also es ist, man merkt schon, die haben ein Faible für schrägen Humor.
Ja, super lustig. Und naja, im Grunde genommen artet es halt immer aus in Entkommen und Chaos und so. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr stark beabsichtigt vom Spielemacher Andy Schatz, der das seit Jahren daran gebastelt hat.
Ja. Stimmt, und da bist du ja unser Indie-Experte, weil du, also die Firma, oder die, ja, ist das die Firma Pocket Watch Games, die das genau gemacht haben? Aber das ist dann die Firma von diesem Andy Schatz, oder?
Genau.
Ah, okay.
Da sind noch ein paar andere Leute dran beteiligt, aber das ist so das Gesicht und der Hauptkopf dahinter.
Mhm. Die haben ein Independent Game, auf dem Independent Games Festival 2010, glaube ich, haben sie irgendwie den Preis gewonnen, den Hauptpreis gewonnen. Und
genau, für Monaco.
Ja, ja. Und dann haben sie seitdem dran gearbeitet, ne? Also
genau,
das, aber
das hat super lange gedauert.
Ja. Ja gut, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept des IGF, dass du eben Produkte auszeichnest, die eben förderungswürdig sind, damit die dann, weil gerade Indie-Entwickler haben ja selten Geld, damit die dann von diesem, da ist ja auch mit einem gewissen Preis, mit einer gewissen Geldsumme dotiert, damit die dann die weitere Entwicklung davon irgendwie bezahlen können. Und
Ja, es ist, ich glaube, es hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert darüber, also dazu, dass es tatsächlich auch mal Sachen auszeichnet, die man spielen kann. Also dieses Jahr zum Beispiel, wie hieß es nochmal, von Richard Hoffmeier, Card Life. Das war ja schon seit 2012 konnte man das sogar spielen. Also es ändert sich, glaube ich, so ein bisschen, aber davor war es, ja, also da wo Monaco gewonnen hat, hat es echt diesen Unterstützercharakter gehabt noch.
Ja. Ja. Ja gut, man muss jetzt auch mal, also und das nur kurz zum Abschweifen, da hat sich halt auch unheimlich viel getan in der Indie-Szene. Mhm. Also ich meine, okay, das brauche ich dir nicht sagen, aber es ist vielleicht für die Leser auch mal ganz interessant, dass sich halt einfach mit Steam Greenlight und Online Publishing, Self-Publishing und auch so dieses, dass es, ich möchte nicht sagen en vogue, aber es ist akzeptabel geworden, eine Beta-Version zu releasen, was irgendwie vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Aber das mit Minecraft, spätestens ist das salonfähig geworden, dass man einfach ein unfertiges Spiel rausgibt und den Leuten sagt, bitte gebt uns Geld dafür. Ihr könnt jetzt schon spielen, ihr könnt an der Entwicklung quasi teilhaben, könnt euch in den Foren irgendwie austauschen, Tickets schreiben, wenn euch Fehler auffallen und ähnliches. Und von dem Geld, was wir jetzt schon einnehmen, können wir dann die weitere Entwicklung finanzieren. Also dieses Prison Architect war zum Beispiel ja auch so ein so ein bekanntes Indie-Spiel, was das gemacht hat. Und gut, aber wir schweifen ab. Was mich jetzt noch in deinem, ja, ich nenne es mal Test auf Superlevel, fand ich ganz interessant. Du hast nämlich gesagt, ja, das muss man im Prinzip mit mehreren Leuten spielen. Vielleicht war das auch der Fehler, den ich gemacht habe, dass ich es irgendwie alleine gespielt habe und dann klappt's irgendwie, funktioniert es vielleicht nicht so richtig.
Also ich habe ja die Review-Version bekommen und dann gab es eine Mail dazu, wo Andy Schatz geschrieben hat, so ja, ich empfehle echt, das mit Freunden zu spielen, aber wenn ihr es alleine spielen wollt, dann ist es auch super gut und es ist auch toll für Speedruns und dann ist es vielleicht ein bisschen taktischer und das stimmt alles gar nicht. Also für Speedruns ist es vielleicht interessant, wenn man irgendwie da drauf steht, Speedruns durch die Liste zu machen, aber ich finde, Monaco ist eines dieser Spiele, die nur funktionieren, wenn man sie mit Freunden spielt oder Eigentlich tatsächlich nur mit Freunden. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das ist, das einfach mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet zu spielen. Weil die Sache ist einfach nur die, dass alles im Spiel irgendwie darauf abzielt, dass Dinge schiefgehen. Also zum Beispiel werden die Sichtfelder der Wachen nicht angezeigt. Und die Wachen bemerken dich auch sehr schnell, wenn du plötzlich in sie reinrennst. Es gibt verschiedene Systeme.
Und die reden dann auch wirklich Französisch. Also so, das Französisch. Ist total witzig. Am Anfang habe ich erst gebraucht und dann habe ich verstanden, das stimmt. Und dann sagen die immer so, je veux te tuer oder sowas. Also ich werde dich umbringen oder sowas. Und dann rennen sie dir hinterher.
Sowas sagen die, jetzt habe ich noch mehr Angst.
Ja, also so viel habe ich mit meinem Schulfranzösisch noch verstanden.
Ja, ich hatte leider Altgriechisch.
Okay, ja.
Ja, und ich finde, wenn man es dann tatsächlich mit Freunden spielt, und ich habe es geschafft, irgendwie das mal mit ein paar Superlevel-Leuten zu spielen, dann ist es super, super toll. Es ist super lustig. Es macht auch total viel Spaß, weil eben Sachen schief gehen und dann läuft der Typ, der Wände aufgraben kann, irgendwie durchs halbe Level und ist plötzlich irgendwo anders und alarmiert aber irgendjemand und dann versteckt sich irgendjemand im Busch und einer und der Affe läuft los, um was zu klauen. Und es funktioniert aber auch großartig, wenn eben überall Chaos ausbricht und die Wachen, die hinterherlaufen und der Polizeihubschrauber um dich rumkreist und da die eine Hälfte des Teams einfach nur irrsinnig versucht zu überleben und wegzulaufen und irgendwie sich zu verstecken und dann aber einer sich dann doch durchschlägt zum Tresor, den aufknackt und versucht zu entkommen. Das funktioniert super gut und macht doch total viel Spaß, wenn dann alle wirklich sich gegenseitig anschreien mit nein, nein, was machst du da? Nein, nicht das anmachen. Oh mein Gott, nein, oh je. Und super gut ist das.
Ja, aber ich glaube, da braucht man dann vielleicht möglicherweise tatsächlich Freunde, in Anführungsstrichen, ja, die dann ein bisschen Verständnis haben, weil ich kann mir vorstellen, bei so einem Spiel, wenn du dann einen Fehler machst und dann hast du so Leute, die dich dann sofort beschimpfen und dir ins Ohr brüllen, hier League of Legends Community-mäßig, ich glaube, dann hat man schnell den Spaß verloren an dem Spiel.
Also absolut, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Man muss schon echt mit Humor da dran gehen und irgendwie verstehen, dass es okay ist, wenn irgendwie tausend Sachen schief gehen. Ich hatte das einmal gespielt mit Markus und mit Ben zusammen und dann mussten wir in ein Irrenhaus einbrechen, um einen Hacker zu befreien aus dem Hochsicherheitstrakt. Das ist ein super schwieriges Level, weil überall Ärzte rumlaufen mit Betäubungspfeilen. Es gibt überall irgendwelche Sicherheitsanlagen. Das erste Mal gibt es dann Türen, die mit Handsensoren gesichert sind. Und es ist super schwer, da irgendwie durchzukommen. Und wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, irgendwie da zu entkommen. Und dann kurz davor wird irgendjemand umgehauen und Kettenreaktion, alle sterben und das Spiel ist verloren nach irgendwie einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Chaos und das ist irgendwie schon so ein bisschen enttäuschend. Das ist doch echt so ein bisschen ein Dämpfer. So.
Wie geht's dann weiter? Also wenn man alleine spielt, ist es nämlich so, da hat man dann eine gewisse Anzahl von Leben für ein Level. Und aber natürlich, wenn man stirbt, ist natürlich der Charakter dann weg. So, das heißt, das Spiel sagt ja dann, ja, du hast noch zwei weitere Versuche, du musst aber jetzt einen anderen Charakter auswählen. So, was natürlich dafür sorgt, dass man, wenn man jetzt vorher den Mole, den du schon erwähnt hast, hier den Maulwurf, der sich wirklich durch Wände graben kann, wenn man den verloren hat, dann muss man halt danach dann den Schlossknacker auswählen. Und dann braucht man ja aber irgendwie eine andere Zugangsstrategie, weil man ja nicht mehr diese Spezialfähigkeit hat. Wie ist es dann, wenn man jetzt mit einer Gruppe stirbt? Sind dann auch wirklich die drei oder vier Charaktere weg und man muss dann die vier anderen nehmen? Oder?
Das ist tatsächlich komplett anders. Also dann funktioniert es eher so ein bisschen wie Left 4 Dead. Also wenn einer von den Einbrechern stirbt, dann fällt er um, dann liegt da so ein Skelett in der Gegend rum und man kann ihn aber wiederbeleben, indem man den Charakter darüber, also einen anderen Charakter dahin steuert und ihn einfach wiederbelebt.
Ah, okay.
Und dann geht's einfach weiter. Man muss aber, im Gegensatz zu Left 4 Dead, muss man aber alle lebendig aus dem Level schaffen, um es zu schaffen.
Also das Durchsterben funktioniert nicht. Also das heißt, wenn einer nur ans Ziel kommt, dann ist es nicht so, dass dann die Nächsten automatisch am Save Point wiederbelebt werden.
Was aber wiederum zu lustigen Situationen führt, weil wenn eben drei Leute am Fluchtauto sind, der letzte aber irgendwie am anderen Ende des Levels umgehauen wurde und dann wieder alle nochmal rein müssen, sich nochmal durchschleichen müssen, um den toten Kameraden da wieder rauszuholen. Das führt halt schon zu lustigen Situationen, aber Ich weiß nicht, also das Spiel hat ja auch super viel Lob bekommen von der Presse, also Rock Paper Shotgun und so weiter haben irgendwie geschrieben, das beste Spiel des Jahres, toll, fantastisch, der größte Spaß, den man haben kann überhaupt, und Singleplayer ist auch großartig, aber ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ich glaube wirklich nicht, dass man da sehr, sehr, sehr viel Spaß haben wird, wenn man das nicht mit Freunden spielt. Das ist einfach so ein Ding. Ich glaube, es gehört zu so einer sehr, sehr gerade angesagten Welle aus Indie-Spielen, die versuchen eben so soziale Interaktionen und dieses gemeinsame mit Freunden Spaß haben in den Mittelpunkt zu rücken. Sowas wie Space Team oder sowas, wo man zusammen in einem Raum sitzt, iPads und iPhones schüttelt und sich gegenseitig anschreit, irgendwelche Raumschiffkonsolen richtig zu bedienen.
Ja, also wie gesagt, ich hatte mich auch gewundert, dass es so gute Kritiken bekommen hat. Ich habe das dann tatsächlich auf die Multiplayer-Komponente geschoben und habe mir gedacht, na gut, vielleicht funktioniert es einfach besser, wenn man es in der Gruppe spielt, weil dann eben einer, wer ist denn das, der Lookout, der kann ja die Gegner auch durch die Wände durchsehen und dann sehen wahrscheinlich auch die anderen im Level die dann, ne? Oder sieht nur der Lookout die selber?
Nee, das dann sehen alle das. Der Lookout ist wirklich so ein Ding, wo ich mir eigentlich am meisten Gedanken gemacht habe und die anderen, mit denen ich das gespielt habe, auch. Weil, also jede Figur hat halt verschiedene Fähigkeiten, die im Grunde genommen verschiedene Elemente des Levels aushebeln. Also die Sicherheitssysteme, sowas wie der Mole grabt sich durch Wände oder der Hacker deaktiviert Computer. Und der Lookout ist dazu da, um Gegner auf der Karte anzuzeigen. Also wenn der Lookout schleicht, dann zeigt man, dann wird auf der Karte, dann werden Symbole auf der Karte angezeigt, die dir zeigen, wo Gegner stehen. Und das ist wiederum wichtig, weil es dann einen anderen Charakter gibt, den Cleaner, der die dann ausschalten kann oder schlafen legen kann. Mhm. Und wenn das fehlt, und das fehlt ja, wenn man alleine spielt, dann ist es umso schwerer, den Wachen auszuweichen. Es wird halt noch schwerer in späteren Levels, die sehr verwinkelt sind und wo sehr, sehr viele Wachen rumlaufen und teilweise auch mit sehr starken Waffen, die dich sehr, sehr schnell umschießen. Und dann weißt du einfach nicht, wo die Wachen sind und sie sehen dich schnell, wenn du ihnen zu nahe kommst. Und es gibt nicht so wie bei Dishonored oder Thief irgendeine Möglichkeit, sich im Schatten zu verstecken oder unter einen Tisch zu kriechen. Man kann manchmal in Büsche klettern, aber die sind halt auch nicht überall.
Ja. Was mir schwierig fand, und das liegt an dieser Draufsicht, war, dass ich manchmal nicht erkennen konnte, ist das jetzt eine Mauer? Oder ist das jetzt nur so eine hüfthohe, also weil ich hatte manchmal, dachte ich mir, okay, die Wache ist ja jetzt in einem anderen Raum und dann bin ich dran vorbeigelaufen und auf einmal sieht er mich und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist irgendwie so ein Büroraum und das ist eben, oder das ist in der Mitte nur so eine Blumengalerie, wo der eben drüber gucken kann. Und das fand ich eben, das ist ein Problem in der Draufsicht, dass einem eben die dritte Dimension, die Perspektive, quasi die Höhe fehlt und ich dann nicht klar erkennen konnte, wie die Levelarchitektur eigentlich in dem Fall ist. Und so habe ich dann eben, wie du sagst, das Problem, also wenn man den Lookout nicht hat, dass ich oft einfach 20 Minuten gespielt habe. Naja, vielleicht nicht 20 Minuten, war schon deutlich kürzer mal, weil die Anfangslevel sind schon echt immer nur so ein paar Minuten. Und dann bin ich um eine Ecke gelaufen und zack, voll in so eine Wache rein, weil ich die einfach gar nicht sehen konnte, weil dann kommt ja wirklich dieses, was du am Anfang beschrieben hast, dieses, dass man eben nur diese schwarze, ja, wie so ein bisschen so ein Fog of Steam, Fog of War, wie er in Strategiespielen heißen würde, also man sieht eigentlich nur so die Umrisse, was da für Räume sind, aber man kann überhaupt nicht erkennen, was da drin ist. Und erst wenn man um die Ecke kommt, hat man so einen Sichtkegel, der sich dann in dem Moment weitet um die Ecke, weil man da dann rumgucken kann. Und wenn da aber dann direkt hinter der Ecke die Wache steht, ist eigentlich schon zu spät.
Ja, genau. Und deswegen braucht, also ich hab das Gefühl, man braucht tatsächlich diesen Lookout, um das Spiel vernünftig zu spielen, aber alleine geht das ja nicht. Und wenn man es nun zu zweit spielt, ist es eigentlich auch wieder zu wenig, weil dann gibt's den Lookout und dann irgendwas anderes. Und ich würde da meistens den Cleaner empfehlen, weil Lookout und Cleaner, also Gegner anzeigen, Gegner ausschalten, funktioniert halt super gut und dann fehlt halt wieder das andere. Und ich weiß nicht, zu viert ist es super und ansonsten, aber habe ich das Gefühl, da fehlt einfach irgendwas und läuft einfach nicht so rund. Und das finde ich sehr, sehr schade, aber ich weiß nicht, also man muss sich, glaube ich, loslösen von diesem Gedanken, dass es alles machen soll oder weil es das nicht machen kann. Also es ist ein lustiges Koop-Spiel, aber es ist kein, also für mich ist es kein besonders gutes alleine oder zu zweit Spiel.
Ich glaube, und ich muss mich, glaube ich, von dem Gedanken lösen, dass das ein Schleichspiel wäre.
Total.
Ich glaube, du ist mir jetzt schon sehr klar geworden, als du das erzählt hast, dass es eher eben drauf ankommt, da irgendwie witzig durch die Levels zu kommen und gut zusammenzuarbeiten und dann ja, wenn am Ende dann alles im Chaos endet und man sich dann mit dem letzten Lebenspünktchen noch ins Fluchtauto wirft, dann ist die Freude und der Spaß umso größer, als wenn man jetzt da durchgeschlichen ist. Und,
genau, ja, also das ist echt, aber das ist auch echt so ein Ding, wo man, also wo das irgendwie auch jeder, mit dem ich das gespielt habe, da durch musste und jeder gesagt hat, ist das so ein Schleichspiel? Oh Mann, darauf freue ich mich. Oh nein, alles, oh nein, haben wir jetzt schon versagt. So nein, versteck dich einfach im Busch.
Ja.
Und dann vergessen sie es wieder und dann können wir wieder. Also es ist halt so ein Arcade-Schleicher oder so, was als Genre sehr merkwürdig ist.
Ja, das ist sehr merkwürdig. Gut. Gut, kostet, ich habe mal gerade nachgeguckt, 13,99, also ungefähr 14 Euro auf Steam. Ja. Und was ich sehr cool finde, es gibt eine, für 42 Euro gibt es ein Vorpack, wo du quasi 4 Versionen kaufen kannst. Und dann kriegst du es ein bisschen billiger natürlich, sparst ein bisschen Geld und kannst es dann gleich an 3 deiner Freunde schenken.
Genau, das würde ich tatsächlich empfehlen.
Genau, ja, aber es ist eigentlich eine ganz nette Idee, dass sie halt ist, und es zeigt ja auch schon, dass sie selber davon ausgehen, dass das oder selber erkannt haben, dass das einfach in der Gruppe mehr Spaß macht und dann gleich sagen, ja komm, wenn du so ein Gruppenpack kaufst, dann kriegst du es sogar noch ein bisschen billiger und dann kannst du es gleich drei deiner Freunde schenken. Oder man kann es für 15 Dollar auf der Webseite direkt bei denen kaufen, dann geht's eben nicht über Steam und dann kriegt man sogar eine DRM-Free-Version, betonen sie sogar.
Naja, stimmt, das ist ja dann vielleicht noch praktischer, um das von Freunden zu kriegen.
Ja, gut, so kann man es auch sehen, aber es ist natürlich auch, es geht natürlich keine Provision für Steam dann drauf, die da ja auch ein bisschen was dran verdienen. Also das heißt, man zahlt selber eigentlich ungefähr den gleichen Preis. 15 Dollar sind ja, was sind das, ungefähr 12, 13 Euro so.
Ja.
Man zahlt selber ungefähr genauso viel, aber sie müssen eben nicht, ich weiß nicht, was es sind, 30% oder was auf Steam.
Ich glaube auch so was mit den Drehungen. Aber was man vielleicht dazu sagen sollte, man kann es auch mit einer einzigen Version spielen, und zwar lokal Multiplayer. Das geht auch, wenn man sich irgendwie 4 Controller an den PC anschließt, wenn man sowas gerade zur Hand hat. Und für die Xbox gibt es das ja noch nicht, das war angekündigt, das sollte eigentlich zeitgleich mit der
PC-Version kommen. Genau, ist aber verspätet, ne? Also
hat sich durch irgendwas verspätet. Wobei Andy Schatz irgendwie ganz glücklich auf der GDC und bei den IGF Awards, die moderiert er ja, erzählt dann so, ja, hier gerade durch Certification geschafft und voll super, voll happy, super schwer, da irgendwie alles da durchzukriegen bei Microsoft, und jetzt hat's geklappt und dann anscheinend auch nicht.
Ja. Gut, ja, weiß man nicht. Also eigentlich müsste es doch, wenn es durch die Microsoft Certification gekommen ist, dann steht doch eigentlich nichts mehr im Weg. Dann
ja, aber ne, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wodurch sich das jetzt wieder verspätet. Vielleicht okay, irgendein Bugfixing noch.
Ja, stimmt.
Ich weiß es nicht.
Gut, da könntest du natürlich dann vielleicht nochmal den zusätzlichen Boom kriegen, dass einfach auf der Xbox ist halt dann schon nochmal eine größere Plattform vielleicht. Und was wird es da kosten? Wahrscheinlich dann so 1200 Punkte oder sowas, gehe ich mal von aus.
Ja, bestimmt.
Warten wir dann von ab. Gut, dann danke ich dir. Bevor ich dich jetzt entlasse aus diesem Podcast, eine Frage an dich. Hast du schon unser Insert Moin T-Shirt bestellt?
Ich habe noch nicht das Insert. Werde ich jetzt gezwungen, ein Insert Moin T-Shirt zu
bestellen? Nein, du wirst nicht gezwungen, aber wir wollten nur noch mal auf unsere Leser darauf hinweisen.
Ah, ja.
Unsere Leser, ich sag immer unsere Leser, verdammt, unsere Hörer, dass es die zu bestellen gibt.
Den Blogpost zum Podcast, machen wir uns nichts vor.
Wie bitte?
Die lesen doch nur den Blogpost zum Podcast. Machen wir uns nichts vor, die hören das gar nicht.
Meinst du? naja, vielleicht, falls es doch einer anhört, der kann ja dann irgendwie. Nee, also.
Das T-Shirt sieht großartig aus, wirklich.
Ja, und es ist auch echt irgendwie Fairtrade und Baumwoll und sonst was. Also, es ist wirklich, kann man eigentlich überhaupt, da gibt's nichts dran zu schimpfen, und es ist auch wirklich, Non-Profit, also das heißt, da verdienen wir jetzt nichts dran, es sei denn natürlich, jemand möchte uns explizit unterstützen, kauft diese Liebhaber-Edition oder wie sie, glaube ich, heißt, wie Manu sie genannt hat, die ist dann irgendwie ein bisschen teurer, irgendwie 5 Euro teurer, und das ist dann wirklich eher so ein kleiner Unterstützungsbeitrag. Da freuen wir uns, wenn es einer macht, aber es ist natürlich keine Pflicht, und genau, gute T-Shirts kann man jetzt ja immer gebrauchen im Sommer.
Das stimmt.
Super, Dennis. Ich danke dir und bis bald mal wieder.
Gern. Bis bald. Ciao. Ciao.